Deutschlandfunk, Kultur heute.
Für wen machen wir das alles überhaupt? Diese Frage steht über unserer Sommergesprächsreihe, in der es um die Kultur und ihr Publikum geht. Und aus "Für wen machen wir das überhaupt?" darf man durchaus eine gewisse Genervtheit heraushören. Denn wer im Theater, Kunst, Musik oder Literaturbereich alles gibt auf hohem Niveau und am Ende vor leeren Reihen oder in leeren Hallen steht, dem sei Ungeduld zugestanden. Für wen machen wir das überhaupt? Diese Frage haben wir auch dem Fotografen Boris Becker per Mail gestellt. Und er, der mit Bildern von Weltkriegsbunkern bekannt wurde, Boris Becker hat mit einem vielsagenden Satz geantwortet. Für wen er das überhaupt mache, das frage er sich seit 35 Jahren. Deshalb haben wir uns mit Boris Becker zum Gespräch verabredet. Mit ihm, der unter anderem an der Düsseldorfer Kunstakademie beim legendären Bernd Becher studiert hat, der oftmals menschenleere Landschaften, Gebäude oder wie zuletzt Brücken fotografiert. Ich habe ihn gefragt, und wissen Sie die Antwort inzwischen, für wen Sie fotografieren?
Nein, das tut mir leid. Das ist mir in der Kürze der Zeit jetzt auch nicht eingefallen. Aber das ist durchaus eine Frage, die ich mir immer stelle, und wahrscheinlich mache ich es doch nur für mich. Ne?
Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen es für die Leute, die in Galerien ihre Bilder kaufen, die in Ausstellungen ihre Bilder sehen, begeistert sind und womöglich darüber nachdenken, sich auch ein Bild zu kaufen.
Ja, aber während ich arbeite, denke ich da ja nicht dran. Also ich habe noch nie im Laufe der Arbeit oder wenn ich an Projekte Pfeile daran gedacht, wer da jetzt kommen könnte und das kaufen könnte oder wer sich dafür begeistern kann oder wer es vielleicht irgendwo sieht oder in Buchform kauft oder wie auch immer. Also ich glaube, das würde mich auch eher hemmen, wenn ich da direkt so eine Art Zielpublikum vor Augen oder Ohren hätte. Das würde mich einfach verwirren.
Das muss man sich aber erstmal leisten können, oder? Sich sozusagen frei zu machen von dem Publikum, Wunsch, von dem Gefallen, von dem Zeitgeist womöglich?
Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, dass man eher in sich hineinhört oder Dinge auf sich zukommen lässt. Assoziationen, Gedanken, Träume, und dann daraus irgendwas formt, ob es dann ein Bild, Literatur, Text, Tanz, Theater oder was auch immer ist. Aber wenn ich immer darauf achte, wer das vielleicht sehen oder abnehmen will, dann bin ich schon so blockiert und achte mehr darauf, was ich vermeiden will und was ich nicht zulassen will und was vielleicht zu frech ist oder zu langweilig oder... Da bleibt nicht viel übrig. Also mich würde das unglaublich einengen.
Haben Sie denn aber Interesse daran, wer die Menschen sind, die zum Beispiel in namhaften Galerien Abzüge ihrer Bilder kaufen?
Also in der Regel weiß ich das ja nicht, wer diese Sachen kauft. Und mich interessiert es natürlich, wenn es in eine sehr schöne Sammlung kommt und wenn es dann auch vielleicht öffentlich gezeigt wird oder wenn die Leute das in ihren privaten Wohnräumen haben. Oft wird ja auch spekulativ gekauft, dann finde ich es manchmal schade, wenn es einfach nur irgendwo in ein Zwischenlager landet, ohne dass es eine Öffentlichkeit hat. Ich finde es aber auch ganz schön zu verfolgen, wie ein bestimmtes Publikum oder Besucher auf bestimmte Arbeiten reagieren. Das heißt also, ich lese dann auch mal Gästebücher und da sind manchmal ganz interessante Kommentare drin, wie die Leute ihre eigenen Eindrücke damit in Verbindung setzen zu meinen Arbeiten. Also was wecke ich für Assoziationen, was wecke ich für Erinnerungen? Wie geht es dann weiter? Das ist ja irgendwie auch eine interaktive Beziehung.
Was zum Beispiel steht in einem Gästebuch einer Ausstellung? Was haben Sie in Erinnerung, was Sie besonders berührt hat?
Ich kann mich da erinnern, da stand einmal drin, ich habe noch nie so eine langweilige Ausstellung gesehen. Sowas fand ich natürlich eine ganz herausfordernde Antwort auf das, was man da so zeigt. Aber das ist ja auch eine Reaktion, da muss ich mich auch mit auseinandersetzen. Und naja, erstmal bin ich ein bisschen beleidigt, aber dann denke ich, na gut, es trifft halt nicht alle. Und das kommt ja wieder auf die Eingangsfrage zurück. Denke ich daran, wie die Leute reagieren? Nein, ich denke nicht dran, weil wenn ich das vermeiden will, dann hätte ich schon viele Sachen nicht machen können.
Nun können Sie aber so einem Gästebuch wahrscheinlich den Urheber dieses Kommentars nicht mehr ausfindig machen. Also das persönliche Gespräch können Sie mit dieser Person zumindest schon mal nicht suchen. Suchen Sie sonst das Gespräch, den persönlichen Kontakt bei einer Vernissage, bei einer Finissage? Kommen Sie gerne ins Gespräch mit Ihrem Publikum?
Grundsätzlich ist das ja so, dass wenn ich die Arbeiten aus dem Atelier gebe, dann sind die ja weg. Wie wenn man Kinder ins Leben lässt, dann müssen die alleine bestehen. Ich komme ja nicht auf eine Eröffnung, um meine Bilder zu erklären. Aber wenn ich dann ins Gespräch komme, dann stehe ich auch Rede und Antwort. Und manchmal kommen auch ganz neue Gedanken auf einen zu. Und die haben dann vielleicht wieder Einfluss auf meine weitere Arbeit.
Zu Kindern, ich greife mal dieses Bild auf, zu Kindern hält man ja im Idealfall schon Kontakt, wenn sie auch den eigenen Haushalt verlassen haben. Wissen Sie, wo Bilder von Ihnen an welchen privaten Wänden hängen, beziehungsweise wer womöglich in der Galerie eins gekauft hat?
Ja, ich habe ja ein digitales Werkverzeichnis angelegt vor einigen Jahren und das hat mir einfach ermöglicht, das Ganze ein bisschen festzuhalten und dass ich das auch rückverfolgen kann. Und da weiß ich auch, wenn bestimmte Arbeiten in Auktionen auftauchen, wo die herkommen und welchen Weg die gegangen sind. Aber ich bin jetzt nicht so der Kontrollfreak, der überall jetzt nachhorcht, ob da noch die Arbeit an der Wand hängt oder ob die mittlerweile ins Lager oder vielleicht in den Verkauf gegangen ist. Das hat bei mir eher den Grund darin liegend, dass ich eben Auflagen mache und da muss ich ganz genau wissen, welche Arbeit wie oft produziert wurde. Und daher habe ich da Kontrolle auf diese Art und Weise darüber.
Es gibt ja diese Pointe, dass große Kunst insbesondere von solventen KäuferInnen aufgrund ihres Formats, ihrer Größe oder Farbe gekauft wird. Nach dem Motto, das Grau dieses Bunkers passt prima zum Sideboard in unserem Esszimmer. Würden Sie solch eine Auswahl als Beleidigung empfinden?
Je nach Kassenlage sage ich dann ja oder nein. Das brauchen Sie jetzt nicht zu senden. Aber nein, es ist so, dass wenn jemand quasi mit einem Einrichtungsdesigner zu mir kommt und Arbeiten kauft, dann wird es schon etwas schwierig. Weil dann muss man auf einmal auf jemanden eingehen oder auf einen Kontext eingehen, den man eigentlich gar nicht will. Also ich will ja, dass die Arbeit besteht und nicht, dass sie zur Couch passt oder zur Lampe oder zur gesamten Inneneinrichtung.
Dann wird die Kunst zur Gebrauchskunst?
Ja, auf jeden Fall wird sie dann zur Gebrauchskunst. Ich berate natürlich auch manche Sammler, wenn die eine Arbeit kaufen aufgrund der Größe, haben die manchmal Angst, dass es vielleicht zu groß wird. Und dann rate ich auch oft ab, wenn ich sage, also das sprengt hier die räumlichen Verhältnisse und die Arbeit ist zu aggressiv in diesen engen Räumen. Dann sage ich lieber nicht, weil ich habe auch kein Interesse daran, dass die Arbeit dann auch schnell wieder abgestoßen wird.
Gucken wir mal zurück in Ihre Ausbildungszeit. In Ihrer Vita ist zu lesen, Ihre frühen Werke hätten keineswegs immer die ungeteilte Zustimmung Ihres Lehrers Bernd Becher gefunden. Ist so ein Lehrer auch eine Art Publikum, also ein erstes Testpublikum, dem man entweder gefallen will oder von dem man sich abgrenzen möchte? Wie war das in Ihrem Fall?
So eine Figur wie Bernd Becher, da muss man sich auch erstmal dran abarbeiten, um ihn dann auch zu verlassen. Also er hat selber gesagt, man muss seine Väter auch mal umbringen. Und das betrifft ja viele, die an Kunstakademien bei führenden Persönlichkeiten studiert haben. Und die Lösung davon, das ist halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein langwieriger Prozess.
Das heißt, Sie haben in einer gewissen Weise gelernt, nicht gefallen zu wollen?
Ja, wenn man sich löst, dann geht man das Risiko ein, dass man auf einmal verstoßen wird oder dass man nicht mehr den Beifall erntet. Sonst verharrt man ja auf immer den gleichen Punkt.
Herr Becker, wovon sprechen Sie, wenn Sie von den Menschen reden, die Ihre Arbeit schätzen? Sprechen Sie vom Publikum, sprechen Sie von Fans oder womöglich von Kunden?
Ich würde sagen, das überschneidet sich. Zunächst einmal sind das die näheren Bekannten, die Familie, Freunde, die darauf reagieren, dann Galeristen, Kuratoren, die mein Werk vielleicht kennen, dann kommt es auf eine Sammlerschaft an, die da kommt. Und dann kommt es natürlich das breite Publikum, die vielleicht Ausstellungen sehen, aber die auch nie auf den Gedanken kommen, eine Arbeit zu kaufen oder die meine Arbeiten aus Publikationen kennen oder aus irgendwelchen Medien. Die Resonanz ist dann natürlich ganz unterschiedlich, ob ich eine persönliche Kritik empfange, die dann auch mal ans Eingemachte geht oder ob ich dann so ein oberflächiges, ja, sehr schön, aber vielleicht geht es auch anders höre. Da gibt es ja Nuancen und je nachdem reagiere ich auch anders darauf. Und dann, also mich reizt dann eher so ein Erfahrungsaustausch als jetzt einfach jetzt eine Kritik oder so.
Oder das platte Lob, von dem sind Sie nicht abhängig?
Nein, es gibt ja, manchmal ist ja eine böse Kritik, wenn sie richtig ist und wenn ich da Sachen sehe, die ich selbst vielleicht auch schon vermutet habe, ist mir dann manchmal sogar lieber als eine Lobhudelei, wo ich sage, na gut, das höre ich jetzt gerne oder lese gerne, aber da werden ja dann auch manchmal Muster bedient, die im ersten Moment ganz positiv sind, aber die auf lange Sicht auch zu nichts führen.
Das sagt der Fotograf Boris Becker, heute zu Gast in unserer Reihe. Für wen machen wir das alles überhaupt? Die Kultur und ihr Publikum.